Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 17. Trinke ich zu viel? Von Tobias Schmitz aus Stern Nummer 19 vom 30.04.2020. Gelesen von Günther Schossböck. Wenn Kneipen und Bars wegen Corona geschlossen sind, kommt der Nachschub eben per Paketpost. Höchste Zeit, den eigenen Umgang mit Alkohol zu hinterfragen. Den bisher einzigen Filmriss meines Lebens hatte ich mit 15. Ich spielte damals Handball. Meine Kumpel und ich hatten kurz vor Silvester eine Idee, die wir überaus originell fanden. Warum den Jahreswechsel nicht einfach mal am 30. Dezember feiern? Am 31. feiert ja jeder. Es folgte ein Desaster. Wir trafen uns bei Arno, unserem Torhüter. Es gab Aldi-Dosenbier und Trinkspiele für harte Männer. Wir schüttelten die Dosen, ehe wir mit einem Taschenmesser seitlich ein kleines Loch ins Blech bohrten. Dieses Loch umschlossen wir mit dem Mund, dann öffneten wir den Verschluss. Der Alkohol schoss mit hohem Druck in Rachen, Magen und Hirn. Weil wir ziemlich jung waren und außerordentlich dämlich noch dazu, kombinierten wir das Bier stilsicher mit Amaretto und Kirschlikörpralinen. Das ging eine Weile sehr gut, bis ich mal kurz zur Toilette musste. Plötzlich ging überhaupt nichts mehr. Die Toilettentür? Ganz schief und zu klein. Das Licht? Viel zu grell. Die Kloschüssel? Drehte sich wie alles andere auch. Überhaupt wurde das WC schon benutzt? Durch meinen besten Freund, der sich, wie bald auch ich, die Seele aus dem Leib reierte. Und auch sonst ging manches daneben. Dann wurde alles schwarz. Von Dean Martin stammt der Ausspruch, solange man noch auf dem Boden liegen könne, ohne sich festzuhalten, sei man nicht betrunken. Ich nehme an, ich versuchte mich die ganze Nacht in die Badezimmerfliesen zu krallen. Am nächsten Morgen warf ich, blass und elend, größere Teile meiner Kleidung in den Müll. Keine noch so fürsorgliche Mutter hätte derart besudelte Klamotten gewaschen, ohne unangenehme Fragen zu stellen. Ich schwor mir, nie wieder so viel zu trinken, denn ich hatte eine Lektion fürs Leben gelernt. Alkohol ist die Hölle. Ich schreibe diese Zeilen wenige Tage, nachdem mir der Paketbote 4 Kisten eines ausgezeichneten italienischen Rotweins ins Haus geliefert hat. Vorratshaltung in Corona-Zeiten. Das machen gerade viele Menschen so. Bars und Kneipen sind geschlossen. Weinversender freuen sich über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschäft. Dieser Wein ist im Grunde kein Alkohol, sondern ein Kulturgut. Und wir trinken ja nicht. Wir genießen. Das ist ein Unterschied. Niemand in Deutschland trinkt. Okay, vielleicht ein paar Obdachlose am Bahnhof. Und mein Großonkel Walter trank. Der Walter stirbt nie, sprach meine Großtante früher voller Sarkasmus. Das geht gar nicht. Seine Organe sind ja alle durch Alkohol konserviert. Walter starb dann doch. Alkohol ist die Hölle. Und eine himmlische Freude. Klappe ich nach einem anstrengenden Arbeitstag den Laptop zu und sind die Kinder im Bett, gönne ich mir ein Glas Wein. Und oft ein zweites. Könnte mein Gehirn selbst sprechen, würde es wohlig seufzen und sich bedanken. Gut gemacht, Hirnbesitzer, schön so ein Tagesausklang. Trinke ich zu viel? Ach was, das bisschen? Ich sage mir, das ganze Leben ist hochgefährlich, man kann auch mit dem Auto verunglücken. Stimmt. Allerdings sterben hierzulande etwa 20-mal mehr Menschen durch einen riskanten Alkoholkonsum als im Straßenverkehr. Stört mich das? Es beschäftigt mich. Es beschäftigt mich, mit welcher Selbstverständlichkeit ich, wie so viele andere Menschen auch, Alkohol trinke. weil Alkohol ein Teil der Kultur ist, in der ich lebe. Ein Glas Bier oder ein Wein gehört zu meinem Alltag dazu wie Nudeln oder frisches Gemüse. Das war schon vor Corona so. Jetzt, da ich voller Sorge und Unruhe in eine seltsam konturlose Zukunft blicke, schätze ich das Glas am Abend erst recht. Eigentlich widersinnig. Alkohol schwächt das Immunsystem. Trotzdem lebe ich nicht abstinent. Warum eigentlich nicht? Schnelle Antwort: Weil es mir schmeckt. Ehrliche Antwort: Weil ich mich beruhigen und belohnen will. Für was? Und warum ausgerechnet mit Alkohol? Warum nicht mit 20 Minuten Meditation, 30 Minuten Sport oder einer guten Tasse Tee? Wer kichert denn da? Ah, mein Gehirn, es lacht mich aus. Willst du mich verarschen? Gluckst es. Du weißt genau, warum du keinen Tee trinkst. Stimmt. Weil Tee nicht diesen sanften Glimmer macht, nicht dieses Ah-Gefühl. Tee trinken am Abend ist, um es mit Robbie Williams zu sagen, etwa so, wie auf einer Party mit der eigenen Schwester zu tanzen. Ganz nett, aber nicht das, was ich eigentlich will. Warum ist das so? Der im Alkohol enthaltene Stoff Ethanol beeinflusst jedes einzelne meiner etwa 86 Milliarden Neuronen im Gehirn. Alkohol wirkt dort auf die Neurotransmitter, also die Botenstoffe, welche die Reize zwischen den Nervenzellen weiterleiten. Im Ergebnis fühle ich mich gleichzeitig angeregt und entspannt, leicht und zufrieden. Je regelmäßiger ich Alkohol trinke, desto eher hält ihn mein Körper für total normal. Diese neuronalen Anpassungsprozesse machen mich nun doch etwas unruhig. Ich denke an Onkel Walter und frage mich, wann wird aus meiner Gewohnheit ein Risiko? Und wann eine konkrete Gefahr? Unser Umgang mit Alkohol ist eigenartig. Wer in Gesellschaft anderer nicht trinkt, muss sich oft rechtfertigen. Wer trinkt, ohne total aus der Rolle zu fallen, gehört dazu. Alkoholiker aber gelten als schwach, haben sich nicht im Griff, haben nicht aufgepasst, sind labil, gefährden sich und andere. Vor einiger Zeit hat ein junger Mann in Südtirol mit 1,6 Promille im Blut 7 Menschen totgefahren. Auf deutschen Straßen kam es 2018 zu etwa 14.000 Unfällen mit Personenschaden, bei denen ein Fahrzeuglenker unter Alkoholeinfluss stand. Die Unfallforschung der Versicherer hat bereits gefordert, Neuwagen künftig mit einer Alkoholwegfahrsperre auszurüsten. Mehr als jeder zweite Tatverdächtige, der 2017 Widerstand gegen die Staatsgewalt leistete, war alkoholisiert. Bei Totschlag war es fast jeder dritte. Bei Vergewaltigung annähernd jeder vierte. 20-25% aller Arbeitsunfälle ereignen sich unter Alkoholeinfluss. Wer hat hier wen im Griff? Wir den Alkohol oder der Alkohol uns? Laut Statistik trank jeder Deutsche ab 15 Jahren zuletzt 10,5 Liter reinen Alkohol pro Jahr. 1,6 Millionen Menschen gelten hierzulande als alkoholabhängig, weitere 1,4 Millionen trinken missbräuchlich. Etwa 8 Millionen Menschen leben mit einem alkoholkranken Angehörigen zusammen. Alkohol ist, direkt oder indirekt, an der Entstehung von etwa 200 Krankheiten beteiligt, darunter zahlreiche Krebsarten. Jeder 10. Todesfall in Europa ist Folge von schädlichem Alkoholkonsum. Während der deutsche Staat durch die Alkoholsteuer jährlich etwa 3 Milliarden Euro einnimmt, belaufen sich die gesamtgesellschaftlichen Schäden durch den Stoff auf mehr als 50 Milliarden Euro. Trotzdem bleibt Alkohol mit der größten Selbstverständlichkeit ein Teil unseres Lebens. Trinke ich zu viel? Spreche ich mit Freunden über dieses Thema, wird es schnell grundsätzlich. Willst du uns jetzt das Glas Wein zur Entspannung vermiesen? Nein, will ich nicht. Ich will nur den gedanklichen Automatismus durchbrechen. Alkohol gleich Entspannung. alles ganz harmlos. Ist es das? Gibt es eine Grenze, ab der es bedenklich wird? Ich mache mich auf Spurensuche. Welches Leid und welches Glück haben Menschen im Umgang mit Alkohol erfahren? Ich beginne in Hamburg, bei Uwe Christiansen. Der 60-Jährige führt seit 23 Jahren seine eigene Bar, das Christiansens, in der Nähe des Hamburger Fischmarkts. Die ist gerade, wie alle Betriebe dieser Art, wegen Corona geschlossen. Eine schwere Zeit, sagt Christiansen. Aber Alkohol bleibt mein Leben. Er ist an einem Weinberg beteiligt, stellt selbst Likör her, schreibt Bücher über Alkohol und entwickelt eigene Cocktails. Vor Corona floh Christiansen als Berater für Spirituosenfirmen um die Welt. »Ich weiß, was Alkohol alles kann«, sagt Christiansen. »Er tröstet, macht fröhlich und locker, öffnet, unterstützt und lässt uns kurzfristig unsere Sorgen vergessen. Damit muss man umgehen können.« In seiner Bar hat er Menschen erlebt, die vom Gast zum Trinker wurden. Aber auch solche, die von einem Tag auf den anderen keinen Tropfen mehr anrührten. »Wir haben als Gastronomen eine Verantwortung für unsere Gäste«, sagt Christiansen. »Wir sagen denen auch mal sehr freundlich, dass wir das Gefühl haben, dass sie nicht weiter trinken sollten, und wir nehmen Gästen auch den Autoschlüssel weg. Das unterscheidet uns von den Kiosken auf der Reeperbahn, deren Betreibern es völlig egal ist, was und wie viel Jugendliche trinken. Die verkaufen auch billigen Wodka, wenn einer kaum noch laufen kann, ohne jedes Verantwortungsgefühl.« Wer trägt Verantwortung dafür, dass Alkohol heute in Deutschland fast den Status eines Grundnahrungsmittels hat? Der Konsument? Die Politik? Die Industrie? Alkohol ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der allein in Europa etwa 1 Million Menschen beschäftigt. Mit der Produktion von Bier, Wein und Spirituosen machten die deutschen Hersteller 2018 mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz. Im europäischen Vergleich gehören wir noch immer zu den Vieltrinkern. Das hat 3 Gründe. Alkohol ist in Deutschland vergleichsweise billig. Er ist rund um die Uhr überall erhältlich und es darf für ihn, auch im Stern, geworben werden. Dafür gaben deutsche Hersteller 2018 etwa 615 Millionen Euro aus. Anfrage an die gesundheitspolitischen Sprecher der Bundestagsfraktionen: Warum machen Sie sich nicht für ein Werbeverbot stark? Die Grünen antworten: Die Bundesregierung müsse endlich eine umfassende Alkoholstrategie vorlegen und Gesundheitsschutz müsse Vorrang vor Gewinninteressen haben. Aha. Die Partei Die Linke weist darauf hin, ein generelles Verbot von Alkoholwerbung zu befürworten und fügt hinzu, es ist wohl die Stärke und der Einfluss der Alkohollobby, die ein solches Verbot zu verhindern weiß und die Politik erfolgreich umgarnt. CDU/CSU und FDP hingegen halten von einem Werbeverbot nichts, sondern setzen auf einen Ausbau von Präventionsmaßnahmen. Für die Liberalen fügt deren Sprecher Wieland Schinnenburg hinzu, er würde sich sehr freuen, wenn es bei Empfängen in Berlin leichter wäre, nicht alkoholische Getränke zu bekommen. Die SPD äußert sich nicht. Prävention ist ein schönes Wort, sagt Christina Rummel, stellvertretende Geschäftsführerin bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen. Aber wenn Prävention nur bedeutet, Vorträge in Schulen zu halten, Plakate zu kleben und Broschüren zu verteilen, dann reicht das nicht. Wir brauchen dringend strukturelle Veränderungen. Bedeutet Verteuerung, Einschränkung der Verfügbarkeit, keine Werbung mehr und kein Alkohol für Jugendliche unter 18 Jahren. Nichts davon ist in Sicht. Baden-Württemberg war 2010 einen mutigen Schritt nach vorn gegangen und hatte den Verkauf von Alkohol in Tankstellen, Kiosken und Supermärkten nach 22 Uhr verboten. Für Forscher eine ideale Gelegenheit, die Auswirkungen zu untersuchen. Ergebnis: 11% weniger leichte Körperverletzungen, 8% weniger schwere Körperverletzungen. Dennoch wurde das Verbot 2017 von der grün-schwarzen Koalition wieder kassiert. In einem Evaluierungsbericht für die Landesregierung war bereits 2013 von deutlichen Umsatzeinbußen der Tankstellenbetreiber und dem möglichen Verlust von 1000 Arbeitsplätzen zu lesen. Deutschland ist nach wie vor ein Hochkonsumland, sagt der inzwischen emeritierte Professor Ulrich John von der Universitätsmedizin Greifswald, einer der führenden Alkoholforscher in Deutschland. Ich will nicht mit dem Holzhammer missionieren, aber die Folgen von regelmäßigem Alkoholkonsum werden noch immer verharmlost. Die Gefahr einer körperlichen Abhängigkeit sei, so Ulrich John, nur ein kleiner Aspekt des Themas. Die Gefährdung beginne viel früher. Wir unterschätzen die psychische Komponente. Die meisten Menschen beschönigen ihren Konsum grundsätzlich. Dabei würde es schon helfen, sich einmal ganz ehrlich mit seinem Trinkverhalten zu beschäftigen. Versuchen Sie mal 3-4 Tage ganz ohne Alkohol auszukommen. Haben Sie damit Schwierigkeiten? Dann sollten ein paar Warnlampen angehen. Keine Warnlampe bei mir. Verzicht fällt mir nicht schwer. Aber die Vorfreude auf das Wochenende, an dem ich mir mit meiner Frau eine schöne Flasche Rotwein gönne, wird nicht kleiner. Noch immer kursiert die Mär, dass Rotwein in Maßen gesund sei, leider nicht belegt. Wie auch die Geschichte vom Segen des Verdauungsschnäpschens. Vor allem Spirituosen mit mehr als 37 Volumenprozent Alkohol reizen die Schleimhäute in Mund- und Speiseröhre und erhöhen dort das Krebsrisiko. Das tut auch der teure Whisky. Es gilt schlicht, je mehr Alkohol wir trinken, desto höher die Wahrscheinlichkeit, zu erkranken. Soll ich darum auf all das Schöne verzichten? Ich werde schon mein ganzes Leben mit dem Vorwurf konfrontiert, ich wolle den Menschen das Schöne verbieten, sagt Ulrich John. Aber Alkoholkonsum ist durch eine soziale Norm gelernt. Auch Menschen, die sehr wenig oder gar keinen Alkohol trinken, können ein schönes Leben haben. Besonders eine gute Gesundheit bedeutet doch Lebensqualität und damit etwas Schönes. Was hält er, der ab und zu selbst ein Glas trinkt, von totaler Abstinenz unter der Woche, um dafür dann am Samstagabend zu zweit eine Flasche Wein zu trinken? Aus medizinischer Sicht keine gute Idee, sagt John, denn das geht schon in Richtung Rauschtrinken, was gesundheitlich mindestens so gefährlich ist wie das gewohnheitsmäßige Trinken kleiner Mengen. Was heißt klein, bitteschön, genau? Als risikoarm gilt, nach bisherigen wissenschaftlichen Kriterien für Frauen, eine Menge von nicht mehr als 10 Gramm Alkohol pro Tag. Die stecken in etwa 0,3 Liter Bier oder einem Achtel Liter Wein. Für Männer gilt die doppelte Menge. Nach neuesten Erkenntnissen besteht selbst bei diesen geringen Mengen ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten, etwa für Brustkrebs bei Frauen. Wenigstens an 2 Tagen pro Woche sollte gar kein Alkohol getrunken werden. Okay, bin noch im grünen Bereich. Es tut aber dennoch gut, als Gelegenheitstrinker mal mit Laura Karasek zu sprechen, die Moderatorin, Autorin und Tochter des 2015 verstorbenen Literaturkritikers Helmut Karasek, hat für den Stern mal eine Kolumne geschrieben, in der sie die steile These aufstellte, erst im Vollrausch erkenne man sich selbst. Alkohol ist für mich auch ein Ausdruck von Lebensfreude, sagt die 38-Jährige. Ich mag es, ab und zu beschwipst zu sein, auch wenn ich inzwischen anders lebe als früher. Heute kommt dieser innere Richter und fragt, ist dieser Abend es wert, dass ich morgen dafür mit Übelkeit und Kopfweh den Tag überstehen muss? Es findet eine Abwägung statt. Jeder Mensch sollte selbst herausfinden, was ihm gut tut und was nicht. Ein Leben, in dem es ständig um Selbstbeherrschung und Selbstoptimierung geht, das wäre mir zu fad. Ich urteile nie über andere, jeder hat seine eigenen Regeln, Wünsche, Sehnsüchte. Wenn ich Alkohol trinke, erlebe ich mich ungefiltert. Es kann ja durchaus reizvoll sein, mal eine unkontrollierte Version von sich selbst zu erleben. Hat sie die Sache im Griff? Klar, sagt Laura Karasek, ich trinke nur, wenn ich in Gesellschaft bin. ist aber natürlich per se keine Versicherung dagegen, beim Thema Alkohol ganz langsam die Kontrolle zu verlieren und in eine ungute Entwicklung hineinzurutschen. Diese Sorge kennen vermutlich viele Menschen. Sich irgendwann eingestehen zu müssen, Verzicht fällt mir schwer. Schlimmer noch erging es Thorsten Quase, 54, der mit mir ganz offen über seine Erfahrungen als inzwischen trockener Alkoholiker spricht und der freimütig zugibt, dass seine Ehe fast in die Brüche gegangen wäre, weil er keine Warnsignale mehr wahrnahm. Quase hat längst seinen Weg gefunden, mit dem Thema umzugehen. Er bleibt abstinent, hat eine Selbsthilfegruppe gegründet, in der ehemalige Alkoholiker gemeinsam Sport treiben. Und er lässt sich nebenberuflich zum Suchtkrankenhelfer ausbilden. Es ist schwer, ohne die Hilfe anderer aus der Alkoholfalle wieder herauszukommen, sagt Quase. Die Gemeinschaft hilft uns allen sehr. Aber manchmal kommt jede Hilfe zu spät. Davon erzählt mir Kevin, Pharmaziestudent aus Marburg. Er wuchs ohne Vater bei seiner alkoholkranken Mutter auf. Sie hat Therapien gemacht, aber trank immer weiter, blickt er zurück. Zwischen ihr und mir fand ein Rollentausch statt. Der 9-jährige Sohn brachte die Mutter ins Bett, nicht umgekehrt. Er erinnerte die Mutter daran, dass er in die Schule musste, nicht umgekehrt. Als Kind schwor ich mir, keinen Tropfen Alkohol zu trinken, sagt der 20-Jährige heute. Aber inzwischen trinke ich ab und zu mal was. Das ist für mich okay. Es stört mich nicht, wenn auf einer Party mal jemand abstürzt. Sorge macht mir, wenn jemand völlig unreflektiert regelmäßig trinkt. Im Internet finde ich die Seite von Nathalie Stüben. Sie erzählt mit ihrem Podcast »Ohne Alkohol mit Nathalie« in großer Offenheit von ihrem schleichenden Weg in die psychische Abhängigkeit und ihren radikalen Weg wieder hinaus. Die große Resonanz darauf hat die 34-Jährige überrascht. Vielleicht schreiben ihr so viele Menschen, weil sie ihre Zuhörer viel früher anspricht, als die meisten Hilfsangebote das könnten. Stübens Podcast scheint Menschen abzuholen, die spüren, dass in ihrem Leben etwas langsam aus dem Ruder laufen könnte, die aber noch weit davon entfernt sind, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Trinke ich zu viel? Im Grunde braucht man sich selbst nur eine einzige Frage zu beantworten, sagt Nathalie Stüben, und die lautet: Würde es mir ohne Alkohol besser gehen? Sie selbst hat diese Frage mit Ja beantwortet und die Konsequenzen gezogen. Bei den Fachleuten des Lukas-Suchthilfezentrums Hamburg-West gibt es einen einfachen Merksatz. Wenn Alkohol Probleme macht, ist Alkohol das Problem. Heißt, wer am Arbeitsplatz trinkt, hat ein Problem. Wer angetrunken oder mit Restalkohol Maschinen bedient oder Auto fährt, hat ein Problem. Und auch wer während der Schwangerschaft trinkt oder Alkohol zusammen mit Medikamenten oder anderen Suchtmitteln wie Cannabis nimmt. Gerade Letzteres tun offenbar immer mehr Menschen. Wir sehen die Entwicklung beim Thema Alkohol und Cannabis mit Sorge, sagt Barbara Grünberg, stellvertretende Leiterin des Lukas-Zentrums. Das bestätigt auch Robert Scheibe, Sozialarbeiter und Suchttherapeut in Hamburg-Jenfeld. Und er ergänzt: Die meisten Menschen, die ich berate, suchen nach einer offiziellen Grenze, wann aus Konsum Gefährdung und wann aus Gefährdung Abhängigkeit wird, aber diese Grenze liegt für jeden Menschen woanders. Ich denke über Nathalie Stübens Frage nach. Geht es mir ohne Alkohol besser? Ja. Je älter ich werde, desto weniger vertrage ich ihn. Schon ein Glas Wein am Abend lässt mich schlechter schlafen. Mein Magen zickt. Am nächsten Tag bin ich weniger leistungsfähig. Geht es mir ohne Alkohol besser? Nein, denn ein Glas Wein oder Bier in Gesellschaft mit Menschen, die ich mag, ist für mich Lebensqualität. Nathalie Stüben lässt das nicht gelten. Das Gefühl von Geselligkeit entsteht durch die Gemeinschaft mit Menschen, die man mag, nicht durch den Alkohol. Das hört sich logisch an und vernünftig. Mein Hirn kichert leise. Wie finde ich meine eigenen Maßstäbe? Nicht durch die Angst vor den Gefahren, nicht durch Sorglosigkeit und Schulterzucken, sondern durch Achtsamkeit. Verdammt, schon wieder dieser furchtbar abgenutzte Begriff. Aber der Gedanke dahinter bleibt wertvoll. Er ist für mich das Ergebnis all der Gespräche, die ich geführt habe. Ich möchte bewusst darauf achten, wann ich Lust auf ein Glas Wein oder Bier habe. Vor allem, warum ich Lust habe. Was brauche ich da gerade eigentlich? Was will ich erreichen? Muss ich Gefühle dämpfen? Ärger? Angst? Wut? Trauer? Ratlosigkeit? Erschöpfung? Langeweile? Will ich Leichtigkeit herstellen? Warum fühle ich mich denn schwer? Was fehlt mir gerade? Hinter diesen simplen Fragen liegen vermutlich sehr komplexe Antworten. Aber es lohnt sich, sie zu suchen. Und was sagt mein Gehirn zu diesem Gedanken? Es schmollt. Hatte ich einen Kater, brachte mir mein Vater Alkohol ans Bett. Laura Karasek, Autorin und Moderatorin. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem gern getrunken wurde. Mein Vater war ein leidenschaftlicher Genussmensch. Alles in seinem Leben hatte Opulenz. Vielleicht war das durch seine Kriegserfahrungen so. Flucht und Vertreibung, materielle Not. Er sagte uns Kindern immer, genieß das Leben jetzt. Ich sehe meinen Vater immer mit einem Glas Champagner oder Prosecco in der Hand. Hatte ich als Schülerin einen Kater, kam er voller Mitleid an mein Bett und fragte, was ich zuletzt getrunken habe. Dann brachte er mir das gleiche Getränk noch einmal als Medizin. Gar nicht zu trinken, hielt er für Verschwendung. Obwohl meine Mutter nie trinkt, gar nichts. Sie mag es einfach nicht. Mein Bruder und ich sind da leider unserem Vater ähnlicher. Vielleicht gibt es in mir immer noch das Kind, das seinen Vater beeindrucken will. Ich weiß, was Alkohol anrichten kann. Kevin F., Sohn einer alkoholkranken Mutter. Meine Mutter zog mich alleine groß. Sie war psychisch labil, häufig überfordert und sie trank. Das sah ich an ihren Augen, schon als Grundschulkind. Kam ich von einer Klassenfahrt, wusste ich schon, während der Bus auf den Schulhof fuhr, sie hat wieder einige Gläser Intus. Das war traurig, ich konnte mich gar nicht auf sie freuen. Aber ich war nie sauer auf meine Mutter. Ich wusste immer, die Sucht ist eine Krankheit. Dennoch gruben sich manche Dinge in mein Gedächtnis ein. Etwa der Tag, an dem ich mit ihr im Fußballstadion war. Hinterher wollte sie noch durch die Kneipen ziehen. Ich wollte nach Hause. Sie ließ mich einfach stehen. In der Schulzeit stand ich morgens teilweise alleine auf und kehrte oft in eine leere Wohnung zurück, während meine Mutter irgendwo trank. 2010 erlitt meine Mutter mehrere Schlaganfälle. Ich zog, 10 Jahre alt, in eine Wohngruppe. Rückblickend war das meine Rettung. Ich machte Abitur und bekam ein Stipendium. Heute studiere ich Pharmazie und habe praktisch keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter. Ich trinke heute ab und zu selbst Alkohol, aber ich weiß auch sehr gut, was er anrichten kann. Ohne Alkohol habe ich dich noch einmal ganz neu kennengelernt. Iris und Thorsten Quase, seit 29 Jahren verheiratet. Er: Damals, als ich im Fußballverein war, stand nach jedem Spiel eine Kiste Bier in der Kabine. Die mussten wir leer machen. Ich war immer einer der Letzten, der ging. Ich fand es völlig normal, regelmäßig besoffen zu sein. Ich war Gewohnheitstrinker. Dass ich in die Sucht rutschte, bemerkte ich nicht. Sie: Schon als ich dich vor 34 Jahren beim Stadtfest kennenlernte, warst du betrunken. Ich habe mich trotzdem in dich verliebt. Aber der Alkohol wurde in unserer Ehe bald zu einem ständigen Begleiter. Ich weiß nicht, wie oft ich dich wegen des Trinkens verlassen wollte. Vielleicht fiel es mir deshalb so schwer, weil ich unter Verlustängsten leide. Er: Ich kannte alle Ausreden, alle Tricks. Ich trank heimlich, zum Beispiel an Tankstellen. Waren wir bei Freunden eingeladen, trank ich ein einziges offizielles Bier, plünderte aber auf dem Weg zum WC die Alkoholvorräte. Ich wusste immer, wo etwas Trinkbares stand. 5 Liter Bier am Tag waren für mich kein Problem, eher schon die schlechten Leberwerte. Aber auch die veränderten letztlich nichts. Sie: Vor 4 Jahren aber geschah etwas, das unser Leben von Grund auf veränderte. Es war im Jahr unserer Silberhochzeit. Ich kam von der Arbeit nach Hause, Du saßest vor einem Teller Suppe am Küchentisch. Dass du wieder betrunken warst, bemerkte ich sofort. Ich war mit Freundinnen verabredet, packte meine Sachen und ging. Ich kehrte auch in der Nacht nicht zurück. Am nächsten Morgen um 9 Uhr kam ich nach Hause und konnte endlich das sagen, was ich schon so lange aussprechen wollte. Ich möchte, dass du deine Sachen packst und gehst, und zwar sofort. Du zogst dann auf einen Campingplatz. Er: Du hattest mir früher immer wieder die gelbe Karte gezeigt, aber nie die rote, und ich trank immer weiter, um meine Gefühle zu betäuben und meine Schuldgefühle. Aber jetzt, nachdem du mich rausgeschmissen hattest, konnte ich endlich etwas ändern. Ich ging in eine Suchtklinik. Das hat alles verändert. Zum Guten. In der Klinik war ich zum ersten Mal ehrlich zu mir selbst. Ich lernte, meine Sucht zu akzeptieren, aber ich gab mich nicht auf. Noch in der Klinik habe ich mit anderen Alkoholkranken einen Sportverein gegründet, die Hanseatic Troubleshooters. Wir spielen Völkerball und Badminton, aber es geht um viel mehr. Wir sind auch eine Selbsthilfegruppe. Statt im Kreis zu sitzen und über die Sucht zu reden, bewegen wir uns. Das gibt uns ein gutes Körpergefühl. Hoffentlich ist das trotz Corona bald wieder möglich. Sie: Lange Zeit wusste ich nicht, liebe ich dich eigentlich noch? Als du in die Klinik gingst, spürte ich, endlich passiert etwas bei und mit dir. Da wusste ich, ich gebe dir und uns noch eine Chance. Das hat dir Mut und Kraft gegeben, glaube ich. Er: Stimmt, ich bin dir so dankbar, dass du mich in meiner schwersten Zeit nicht fallen gelassen hast. Inzwischen bin ich seit 4 Jahren trocken und habe nebenberuflich eine Ausbildung zum Suchtkrankenhelfer begonnen. Sie: Ohne Alkohol habe ich dich noch einmal ganz neu kennengelernt. Ich bin unendlich stolz auf dich. Heute glaube ich, es gibt im Leben keine Zufälle. Das sollte alles so kommen. Alkohol ist etwas Wunderbares. Uwe Christiansen, Barbetreiber und Alkoholtester. Mir sind im Leben viele Kollegen begegnet, die hinter der Bar begonnen hatten und im Suff endeten. Mein Schlüsselerlebnis war die Zeit, als ich auf einem berühmten Kreuzfahrtschiff als Barchef arbeitete. Die älteren Barkeeper brauchten gleich nach dem Aufstehen einen kräftigen Gin Tonic, damit das Zittern in ihren Händen aufhörte. Das hat mich schockiert. So wollte ich nie werden. Ich selbst trinke aus Freude am Genuss, aber nie exzessiv. So konsumiert ist Alkohol etwas Wunderbares. Aufzuhören war die beste Entscheidung meines Lebens. Natalie Stüben publiziert den Podcast »Ohne Alkohol mit Natalie«. Vor der Pubertät war ich ein selbstbewusstes und fröhliches Mädchen aus einem stabilen, warmherzigen Elternhaus. Mit 13 trank ich mein erstes Glas Wein und kam mir herrlich erwachsen dabei vor. Dann kamen die Partys. Aus einem Glas wurden mehrere. Mit den Jahren häuften sich die Abende, an denen ich beim Trinken kein Ende fand. Immer häufiger wachte ich verkatert auf und fühlte mich miserabel. Während meiner Studienzeit hatte ich sicherlich ein Alkoholproblem. Aber ich wischte meine Bedenken beiseite. Hauptsache, die Fassade glänzte. Hinter den Kulissen verlor ich langsam den Kontakt zu anderen und zu mir selbst. Tief im Innern wusste ich, dass ich abhängig war, aber ich hatte panische Angst davor, mir das einzugestehen. Meine Scham und meine Angst, mich mit diesem Eingeständnis ins gesellschaftliche Abseits zu manövrieren, waren einfach zu groß. Ich war gefangen in meinen eigenen Vorurteilen. Am 18. Juli 2016 war meine Schmerzgrenze erreicht. Ich traf die beste Entscheidung meines Lebens. Keinen Alkohol mehr. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113125. E-Mail abo@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern, Zeit, Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto: Sparkasse Leipzig. IBAN: DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8LXXX.